Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte mit Ihnen und euch heute eine kleine Entdeckungsreise gehen zu dem Thema Gemeinschaft im Gottesdienst. Eine Entdeckungsreise, so möchte ich auch sagen, der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und wie gesagt, leiten kann uns und soll uns der Leitvers für den Gottesdienst: Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, durch den wir berufen sind, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist, ehrlich gesagt, etwas, von dem ich fürchte, dass wir gar nicht die Dimension oft bedenken und im Herzen haben. Manche Leute würden ja sagen, also jetzt mal so richtig zusammen zu sein mit einem berühmten Menschen, ne? Politiker, Musiker, Sportstar und mal mit dem so in Ruhe reden, ne? Das wäre doch der Knüller. Und wir können reden jeden Augenblick mit dem Sohn Gottes. Also es gibt nichts Größeres. Und dazu sind wir berufen, zu nichts weniger. Also der sagt nicht, also ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit den Aposteln und Propheten und irgendwelchen Engeln oder so. Das auch, aber ihr seid, jeder von uns ist berufen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ja, wenn ich dazu berufen bin, dann kann ich das auch jetzt tun. Unglaublich. Wir sind ja Gemeinschaftswesen als Menschen, Gott sei Dank so geschaffen. Wir sind nicht berufen zu sein wie eine Qualle, die so im Wasser hin und her getrieben wird, ne? Sondern wir sind Menschen, wir können Beziehungen wahrnehmen und können Beziehungen aufnehmen, vertiefen und so weiter. Es ist etwas Unglaubliches, ist uns natürlich klar, dass wir so sind, aber nehmen wir es nochmal wahr. Und Beziehung entsteht dadurch unter Menschen, dass wir unsere Sinne gebrauchen, einander wahrnehmen und hören, jetzt auch, Sie hören auf, hören mir ein bisschen zu, mehr oder weniger intensiv. Und dadurch entsteht aber immerhin eine Art von Beziehung, eine Form von Gemeinschaft. Und noch tiefer wird solch eine Gemeinschaft natürlich, wenn man nicht nur die äußeren Sinne gebraucht, dann stimmt das Sprichwort hier rein und da raus, sondern wenn man auch noch das Herz öffnet, mit dem Herzen hört. Und das ist ja eine tiefere Form von menschlicher Gemeinschaft, wenn Menschen einander das Herz öffnen. Und es ist ja auch so, dass das fast zwischenmenschlich nicht abgeht, ohne die Bereitschaft, sich verletzen zu lassen, auch Schmerzen zu empfangen. Es ist immer ein Wagnis, Gemeinschaft einzugehen. Und oft ist es ja leider so, dass Menschen, die am meisten einander das Herz geöffnet haben, auch natürlich einander am tiefsten verletzen können. Nun ist es bei der Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes so, dass wir da keine Angst haben brauchen. Der nutzt nichts aus, der plappert nichts weiter, der ist absolut vertrauenswürdig. Ist eigentlich auch schon für uns unvorstellbar. Und manchmal übertragen wir unsere Skepsis, die wir erfahren haben, auf ihn. Denn manche Menschen haben durch die schlechten Erfahrungen verlernt, ihr Herz zu öffnen. Noch sogar vor sich selber manchmal. Man guckt das gar nicht mehr an, was man im Herzen hat. Und erst der Vertrauensrahmen einer guten Beziehung und erst recht der Gottesbeziehung macht uns überhaupt fähig, wieder beziehungsfähig zu werden. Und nun ist es so, dass dieses Öffnen des Herzens natürlich eine Spur ist, um zu vergleichen, wie wir auch Jesus unser Herz öffnen können, Gott unser Herz öffnen können. Und wenn du und sie und du und du und du das tun in diesem Augenblick, Gott das Herz öffnen, dann entsteht Gemeinschaft mit ihm und auf besondere Weise auch unter uns. Denn dann fließt sein Segen, sein Licht, sein Heil, sein Leben in mein und in dein und in ihr Herz. Und dann beten wir gemeinsam, singen wir gemeinsam, hören wir gemeinsam auf sein Wort. Und je Und das Besondere an der gottesdienstlichen Gemeinschaft ist, je mehr du und ich bei ihm sind und nicht beieinander, bei ihm sind, desto tiefer wird die Gemeinschaft unter uns auf eine besondere Weise. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen deutlicher. Obwohl wir dann nicht miteinander reden, ist es doch eine Gemeinschaft, die gestiftet wird in unserem Herzen, in unserem Geist und die aus der Ewigkeit kommt. Heute soll es in einem ersten Schritt um die Größe unserer christlichen Gemeinschaft gehen, die durch Jesus entsteht. Und um diese Größe dieser Gemeinschaft besser zu verstehen, finde ich es hilfreich, sich eine Dimension des Gottesdienstes vor Augen zu halten, die wir oft übersehen und die in den Lesungen und in den Liedern und auch in dem Psalmgebet schon vorkam. Im Hebräerbrief erklärt der Verfasser den Gläubigen die Größe der Gemeinschaft, in die wir in der gottesdienstlichen Gemeinschaft eintreten. Und er gebraucht dafür Anknüpfungspunkte, für die Menschen damals gebräuchlich waren. Er spricht von dem Berg Zion, zu dem man hingepilgert ist. Da gab es also wirklich, der Berg Zion ist ja der Berg in Jerusalem, der heißt Zion und auf dem stand der Tempel. Und dann ist man da hingepilgert und war dann da. Aber diese beiden Bilder, diese beiden Orte werden zum Bild für etwas anderes. Und er sagt dann schon, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wir müssen also eine Reise gehen mit unseren Füßen des Herzens bis in den Himmel. Da ist man dann. Das sollte in jedem Gottesdienst stattfinden. Und dann beschreibt der Brief, wie das ist, wenn wir da hingehen, innerlich und im Glauben, jeder, was wie gesagt jeder kann. Wenn du es noch nie gemacht hast, du kannst es jetzt. Vielleicht ist das alles für Leute, die vielleicht nicht so oft jetzt hier sind, die denken, jetzt wird es ein bisschen abgedreht hier. Aber wir sind ja sowieso eine abgedrehte Gemeinschaft. Wir sind hier, weil wir einem Unsichtbaren ehren. Und das ist aber, das hat eine Wirklichkeit, in die wir gehen, und in die Wirklichkeit kann jeder im Glauben gehen, im Vertrauen. Deswegen fangen wir an, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, habe ich letztes Mal gesagt, Amen, ach ja, da sind wir. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihn brauchen wir dafür. Zu ihm gehen wir. Und dann sind wir bei ihm, und wo er ist, sind noch mehr. Und das Erste, was dann der Hebräerbrief sagt, wir sind gekommen zu den vielen tausend Engeln, die in der Festversammlung sind. Jetzt habe ich ein bisschen, versuche ich das schematisch zu sagen. Also vielen tausend Engeln in dieser Festversammlung heißt es da. Also das sind Engel, diese gelben Kreise sollen das darstellen und die sind da. Unterschiedlich groß gibt es übrigens, die Engel, die sind unterschiedlich mit Macht ausgestattet. Und sie haben natürlich nichts zu tun mit denen, die wir so aus der Werbung kennen oder die Putten aus den, sondern das sind mächtige Wesen Gottes, reale, von uns unterschieden, dass sie keinen Leib haben, aber eine Persönlichkeit sind mit Denken, die können hören, die können sprechen, die können handeln, sind Persönlichkeiten. Und die unterscheiden sich vor allen Dingen nicht nur von uns dadurch, dass sie keinen Leib haben. Die Unterscheidung ist gar nicht so, na, schon auch wichtig. Aber sie unterscheiden sich vor allem von uns dadurch, dass sie unaufhörlich auf Gott schauen. Und dass Gott wirklich ihre Freude ist. Und wenn sie dann Auftriebe bekommen, unsere Schutzengel zum Beispiel, dann bleiben sie innerlich immer in Kontakt mit Gott. Und die sind da. Also wir gehen in einen Gottesdienst und die sind da. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal welche gesehen haben, aber die sind da. Und dann sagt der Verfasser, gibt es noch andere, die da sind. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, die habe ich mal rot gemacht. Die Geister der vollendeten Gerechten. Also, die Erstgeborenen sind damit identisch, ich verkürze das jetzt. Im Glauben gerecht ist der, der sagt, ich vertraue mein Leben Gott an. Und die vollendeten Gerechten sind da. Sind nicht alle im Himmel? Die, die ohne Gott gelebt haben, sind an einem anderen Ort. Ich sage nicht, dass sie in der Hölle sind, aber hier sind die vollendeten Gerechten. Rot, gerecht gemacht durch das Blut Jesu. So wie Stephanus betete, als er hingerichtet wurde, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus betet ja dasselbe am Kreuz. Also der Geist des Menschen wird vom Leib getrennt, ist aber natürlich nicht tot. Der Apostel Heilger Chor, der Propheten heere Menge schickt zu seinem Thron empor, neue Lob- und Dankgesänge, der Blutzeugen lichte Schar, lobt und preist dich immer da. Also die Menschen, die vollendet sind, sind in der gottesdienstlichen Gemeinde des Himmels. Schon mal darüber nachgedacht? Und das Zentrum ist aber er, der dreieinige Gott, von dem es dann heißt in unserem Text, und wir sind gekommen zu Gott. Dem Richter, kann auch übersetzen, sogar in diesem Fall dem Retter und zu dem Mittler des neuen Bundes, zu Jesus, dessen Blut besser redet als das von Abel. Ich habe jetzt eine Ikone genommen, in der die Trinität so dargestellt wird, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Verfasser des Hebräerbriefes beschreibt hier nur Jesus und den Vater, weil der Zusammenhang, den er da gebraucht, die beiden jetzt nur wichtig sind. Das Blut Abels schreit, weil Kain ihn umgebracht hat, zum Himmel, klagt den Kläger, den Mörder an. Das Blut Jesu schreit auch, aber es bringt Versöhnung. Deswegen redet es besser. Und das ist der Mittelpunkt des himmlischen Gottesdienstes. Natürlich, Gott. Und dann heißt es in einer kurz davor im Hebräerbrief, so haben wir nun Zuversicht, dass uns der Eingang in das Heiligste durch das Blut Jesu eröffnet ist. Und dann kommen wir dazu. Ne? Wir hier in der Nikolaikirche, wenn wir Gottesdienst feiern, kommen dazu, du und ich und viele andere. Wir sind Teil dieser Gottesdienstgemeinschaft. Und wir dürfen kommen, nicht weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil wir im Namen Jesu kommen dürfen. Komme nie einer und gehe zu Gott und sagt, ich bin so ein toller Mensch, ich habe das verdient und so, ne? Sondern kommen Sie im Namen Jesu. Und in das Heiligtum ist eine Tür geöffnet. Und wer nicht im Namen Jesu kommt, der kommt da sowieso nie rein. Aber wir sind dann da drin. Und dann nehmen wir das wahr, deswegen singen wir in einem neueren Lied, mutig komme ich vor dem Thron, mutig im Namen Jesu, nicht weil ich so ein toller Hecht bin, oder wie wir gesungen haben, majestätisch Wesen, möchte ich recht dich preisen, also nicht wie ich das denke, sondern wie es recht ist, und im Geist, in meinem Herzen, dir Dienst erweisen, möchte ich wie die Engel immer vor dir stehen und dich gegenwärtig sehen. Lass mich für und für trachten zu gefallen, dir liebster Gott in allem. Das ist die Gemeinschaft des Gottesdienstes, zu der wir berufen sind. Und deswegen, weil sie mit der unsichtbaren Welt ist, muss sie sich vollziehen mit dem, was in uns fähig ist, mit dem Unsichtbaren Kontakt aufzunehmen. Und ich habe gedacht, es ist wenigstens gut, mal diese Dimension im Glauben zu wissen. Also zu wissen. Das, damit fängt es an. Und dann kann der Heilige Geist das in uns auch lebendiger machen. Wenn wir sagen, Herr, mach mir diese Dimension lebendig. Es gibt die Erzählung im Alten Testament von dem Propheten Elisa. Einige kennen die. Der Elisa sieht, hat einen Diener und da ist ein Herr von Feinden um ihn herum. Und der Diener wundert sich, dass der Elisa so cool ist. Ne? Und dann sagt er, siehst du nicht die ganzen Engel? Und der sieht gar nichts. Ne? Und dann bittet der Elisa, dass Gott ihm die Augen öffnet. Und auf einmal sieht er die Masse der Engel. Dann wird er auch ruhig. So müssen wir auch immer bitten, dass Gott die Realität uns vor Augen hält. Also, in die wir hineintreten dürfen. Ich finde das etwas sehr Schönes. Und wenn wir dann in diese Gemeinschaft hineintreten, wenn mir das bewusst wird, dann, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dann denke ich immer, puh, kann ich da überhaupt sein? Mit meinem verstimmten Herzen, mit dem Mist, der in mir ist, kann ich da überhaupt eintreten? Und da mein Lobgesang mit dazu beitun? Also es ist ein bisschen die Frage, wie wird mein Geist auf diese Wirklichkeit, mein Inneres auf diese Wirklichkeit eingestimmt? Und in der Tat müssen wir das. Unser Herz muss sozusagen, wir haben ja immer viel Lob, also wir haben Musik hier im Gottesdienst, Gott sei Dank, wir haben heute tolle Musik gehört. Und dann ist es ja so, wenn die Instrumente verstimmt sind, ist Mist, ne? Ihr gebt viel Mühe darauf zu stimmen. Sogar mit dem Rhythmus und so, das muss, damit man da mit muss und so. Also das muss alles abgestimmt werden. Und unser Herzensinstrument, also unsere Herzen müssen auch gestimmt werden. Und mir ist eines deutlich geworden, ein verstimmtes Instrument klingt nicht besser dadurch, dass man es angestrengt spielt. Kommt kein Musiker auf die Idee. Ein verstimmtes Instrument wird nicht besser, dass man es angestrengt spielt. Also, wenn ich irgendwas habe, dann wird es auch nicht besser, dass ich mich anstrenge, sondern dass ich sage, Herr, hier bin ich, stimme du mich. Die Saiten in meinem Herzen, die unverstimmt sind und die ungestimmt sind. Und wenn wir das tun lassen in uns, dann entsteht eine Gemeinschaft wie in einem Orchester. Dann will nicht das Klavier machen, was die Geige macht und so weiter, sondern dann guckt nur jeder, ich bin gestimmt und ich trage etwas bei. Und es entsteht eine Gemeinschaft zur Ehre Gottes. Und das ist dann die Freude. Nicht, dass ich so ein tolles Instrument bin. Stimmt an den Gesang, Psalm 31, und lasst hören die Pauken, liebliche Zittern und Harfen. Ja, wir haben dann noch Orgeln und E-Gitarre und weiß was ich was. Aber es soll dieser Gemeinschaft dienen. Stimme die Saiten meines Herzens durch deine Gegenwart. Und das macht dann Gott sehr persönlich. Auch manchmal schickt er dann ein paar Leute zu Hilfe, die dann da mal sind und so, sodass unsere Herzensseiten, denn ehrlich gesagt, es ist viel in uns, also ein verstimmtes Instrument, ne, hört selber nicht, wie verstimmt es ist. Das ist leider so. Aber derjenige, der das spielt, oh, der merkt das hoffentlich sofort. Und das Zweite, was ja zu einem Instrument dazugehört, ist, dass es besonders bei Saiteninstrumenten, Geigen und Cello und Kontrabass und so, dass es einen Resonanzkörper hat. Und dieser Resonanzkörper gibt einen Ton wieder, dann sind die Saiten schön gespielt. Und unser Resonanzkörper ist unser Herz, unser Geist. Weil Gott Geist ist, will er eine Resonanz in unseren Herzen haben. Wir sind zu seinem Bild erschaffen. Und er kann sich in uns so gut wiederfinden und so gut spielen, besser als in der Qualle. Die ist auch gut, die ist als Qualle gut. Aber wir sollen als Menschen ihm ähnlich sein. Und wir sollen ihn deswegen in unserem Geist und in der Wahrheit anbeten und sagen, Herr, hier bin ich. Und dann entsteht eine Resonanz, auch in einer Gottesdienstgemeinde. Und je mehr das tun, bilde ich mir ein, kriege ich manchmal mit, wird auch der leibliche Gesang schöner. Ich finde zum Beispiel, als ich vor 12 Jahren, das liegt jetzt überhaupt nicht an mir, als ich vor 12 Jahren hier gekommen bin, hat unsere Gemeinde relativ mäßig gesungen. Ich habe das sogar mal mich getraut, in einem Gottesdienst zu sagen. Und ich finde, das ist besser geworden. Das hängt, und kann immer noch besser werden, aber das, wenn man vom Herzen mitsingt, wird bis in den Leib das schöner. Dich, Gott Vater, auf dem Thron loben Große, loben Kleine, also jetzt könnte man hier noch größere Kreise machen, deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde, also die auf den Heiligen ausgerichtet ist, und sie ehrt den Heiligen Geist, der uns seinen Trost erweist. Und dann werden wir, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben, auch eine lebendige Gemeinschaft in der Weise werden, dass wir zu Zeugen werden, Resonanzkörper in Wort und Tat, auch außerhalb des Gottesdienstes. Denn das, was wir hier erleben, wir sind dann gestimmt, wir haben Resonanzkörper, soll rausgehen natürlich in die Welt. Und dann sollen wir seine Töne spielen und nicht die anderen. Also das Problem ist natürlich immer, sobald wir rausgehen, da kommen die anderen da, ne? Da kommen Windzug und da kommen irgendwelche Worte und so. Und sehr schnell verstimmen sich die Herzensseiten wieder. Kommt uns einer quer, reagieren wir wieder quer und so. Herr, stimme mein Herz, behalte es bei mir. Und wenn wir das tun, immer wieder neu, uns ihm hinhalten, auch im Alltag, dann sagt Jesus, vollzieht sich das, dass er in uns zu einer Quelle wird und unser Leib zu einem, von unserem Leib gehen Ströme des lebendigen Wassers aus. Also was wir dann sagen und was wir handeln, atmet lebendiges Wasser. Und wir haben natürlich, wer das ein bisschen kennt, für den entsteht ganz automatisch ein Wunsch, ach, wäre doch schön, wenn noch andere das entdecken. Und wenn du Menschen zum Glauben locken willst, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Und dann ist es gut zu wissen ein bisschen, wer Jesus war. Und auch ein bisschen, deswegen machen wir auch einen Alpha-Kurs und so, damit man weiß, wer so Jesus war. Aber noch entscheidender ist, gib weiter, wer er in dir ist. Wenn er nicht zu einer Lebenserfahrung geworden ist, dann verkündest du Richtigkeiten, aber keine Wahrheit. Wenn er in dir eine Lebenserfahrung geworden ist, dann gibst du einfach seine Wahrheit weiter. Ich las einen Satz, der mich inspiriert hat, die Tage, der lautet: Wahrheit ist weniger eine Sache, über die man streiten kann, als eine Erfahrung, die man miteinander teilen kann. Also man kann auch mal über Wahrheit streiten, das ist auch vielleicht gar nicht schlimm nur, aber in der Tiefe geht es um was anderes. Wenn ich sage, das habe ich erkannt, selbst zu einem Atheisten, das habe ich erkannt, prüf das doch mal in dir. Und manchmal entsteht eine Resonanz sogar dazu. Und mir wurde dieser Aspekt von Gemeinschaft deutlich durch ein Beispiel, eine wahre Begebenheit, die mir ein Vater vor ein paar Tagen erzählte, nämlich eine Situation, als er mit seiner 2,5-jährigen Tochter betete. 2,5 Jahre, die kann gerade so ein bisschen sprechen, entdeckt Sprache, findet er auch ganz toll. Und er merkte beim Abendgebet, sie war innerlich dabei. Also manchmal sind auch Kinder wie wir nämlich nicht dabei. Aber die war dann dabei und er merkte, dass der Papa war also aufmerksam und er fragte sie, ist was? Und dann sagte sie, in Klammern, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, sie sagte, Jesus sagt mir, er wohnt in meinem Herzen. Und dann sagt sie noch weiter, und in deinem und in Mamas auch. Und der Vater fragte, ist das schön? Und sie sagte strahlend, ja. Und ich dachte, und es entstand in dem Herzen von dem Vater, und selbst als dieser Vater mir das erzählte, auch in mir sogar, eine tiefe Gemeinschaft und Verbundenheit mit diesem Kind. Und das ist Gemeinschaft. auf der Ebene des Geistes. Interessant ist, dass der Kindheit dem Vater sagen musste, das war ja auch schon vorher der Fall, dass Jesus in dem Herzen wohnte, bloß der Vater hat er dann dadurch erkannt. Ne? Das ist auch interessant. Aber und ich dachte, oh ihr Eltern, geht davon aus, dass Jesus in den Herzen seiner Kinder wohnt. Dann entsteht eine ganz tiefe Gemeinschaft. 2,5 Jahre. Dich, Gott Vater, auf dem Thron loben Große, loben Kleine. Gottesdienst ist zuallererst Gemeinschaft auf dieser Ebene. Dem widerspricht nicht, dass wir es hier nett machen, dass wir freundlich sind am Ausgang und Eingang, dass wir hinterher Kaffee trinken und dass wir alles gut machen. Aber das ist die tiefste Form von Gemeinschaft, die entsteht, wenn er im Herzen lebendig wird, wenn man merkt, im Geist kann man diese Wirklichkeiten wahrnehmen und dann besingen wir das und feiern wir das und beten für die Not dieser Welt, die es ja auch noch hier ganz drumherum gibt. Und dadurch entsteht Gemeinschaft im Herzen. Ich schließe mit einem Satz, der an den Satz des letzten Gottesdienstes als letzten anknüpft, nämlich mit dem: Lebendige Gemeinschaft braucht nicht ständig Neues. Wir müssen auch nicht jeden Sonntag was Neues hier erfinden. Ist nach wie vor meine tiefste Überzeugung. Wir können mal was Neues machen, ist nicht, aber das lebendige Entscheide braucht nicht ständig Neues, sondern die Liebe zu Gott und den Menschen entdeckt ständig neu die erquickende Gemeinschaft, die von Jesus ausgeht. Das ist der Punkt. Die Liebe entdeckt immer wieder neu ihn. Und das bleibt lebendig und erquickend. Das ist das ewige Neue. Und in der ganzen Ewigkeit wird das so bleiben. Da muss man nicht immer aufgepäppelt werden, jetzt machen wir mal was Neues oder so, sondern das ewig Neue wird uns dann erquicken und erfüllen. Und das ist Gemeinschaft im Geist und im Herzen mit Gott. Ich bitte, dass die Band schon mal nach vorne geht. Und in dem folgenden Lied bringen wir das alles, was wir jetzt beschreibend gehört haben, haben Sie die Wirklichkeit vor Augen nochmal zum Ausdruck. Und ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir das Lied jetzt miteinander nochmal bewusst singen. Wer es kennt, kann mitsingen oder auch hören. Nur entscheiden Sie auch, ob Sie dabei aufstehen oder was förderlicher ist, sitzen zu bleiben oder sich hinzuknien. Gucken Sie, dass Sie das Lied mit dem Mund und mit dem Herzen singen. Danach halten wir eine Stille und dann beten wir weiter. Und ich bete zuvor. Wir danken dir, dass wir berufen sind, Herr, zu der Gemeinschaft mit dir. Wir machen ja hier keine Theatervorführung oder hören nette Dinge, sondern Jesus, du bist da, die Quelle des Lebens und wirklich. Stimme unsere Herzensseiten. Lass uns zu einem Resonanzkörper deiner Wirklichkeit werden. Und dich wollen wir jetzt ehren mit dem nächsten Lied.